Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ausschuss sieht man, Reklamationen auch. Doch es gibt auch viele weitere Aufwände zur Sicherstellung der Qualität, die eher verborgen bleiben. Prüfaufwände zum Beispiel, Schulungen, zusätzliche Handgriffe und all die anderen Tätigkeiten, die notwendig sind, um die Qualität abzusichern. Diese ganzen Aufwände werden als Qualitätskosten bezeichnet. Wir schauen deswegen heute, wie man die Qualitätskosten in den Griff bekommt. Das Ganze diskutieren wir anhand konkreter Beispiele, wie man Qualitätskosten misst, warum die reine Controlling-Brille wenig zielführend ist und wie du dich dem Optimum der Qualitätskosten Schritt für Schritt nähern kannst. Viel Spaß!
Herzlich willkommen! Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Guten Morgen, Lukas.
Hi, Tobias.
Moin, grüß dich. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen können. Du hast ja heute das Thema mitgebracht und ich bin, offen gesagt, ich bin ziemlich gespannt. Du hast ja gesagt, wir haben über einen stillen Hebel für mehr Produktivität in der Produktion hier noch nie gesprochen. Das wollen wir gleich nachholen. Es soll um Qualitätskosten gehen. Vielleicht bevor wir anfangen, was ist denn dein Fabrikmoment der Woche?
Ich war letzte Woche in der Fabrik und habe mit Teamleitern zu tun gehabt. Und da wurde mir mal wieder was klar, was extrem viele Teamleiter betrifft. Und zwar war da folgende Situation. Teamleiter hat, das war eine Schlossereiabteilung, also die hatten viele Schweißer, viele Facharbeiter. Gleichzeitig war es so, dass es relativ schwierig ist, qualifizierte Schweißer zu finden. Mhm. Und als mir der Teamleiter seinen Bereich so vorgestellt hat, ja, stand halt überall Material rum und man hat dann schnell gesehen, ja, viel von dem, was die Schweißer eigentlich machen, ist nicht schweißen, sondern sich um andere Dinge kümmern. Und auch er als Teamleiter musste sich die ganze Zeit um Dinge kümmern. Und dann wurde so klar, okay, eigentlich hat die ganze Abteilung einen zweiten Job und das würde ich mal als Logistik bezeichnen, weil sie Material suchen müssen, weil Dinge vielleicht nicht richtig passen, weil vielleicht eine Palette angeliefert wird, die nicht in der richtigen Stückelung oder genau zum Auftrag passt, sondern erstmal sortiert werden müssen. Und da wurde mir klar, dass eigentlich viele Teamleiter oder viele Produktionsteams eigentlich Jobs übernehmen, die gar nicht zu ihrer eigentlichen Aufgabe gehören, nämlich Wertschöpfung zu betreiben, Produkte herzustellen. Und wenn man dann so ein bisschen in die Ursachenanalyse geht oder so ein bisschen nachfragt, an was das denn liegt, ja, dann hat das sich eigentlich so über die Zeit ergeben. Als Produktion wirst du dran gemessen, Produktionsaufträge abzuschließen oder zumindest fragen die angrenzenden Bereiche danach. Und wenn das dann halt operativ nicht passt, ja, dann was bleibt dir anders übrig, als Jobfloor-Team irgendwie Jobs zu übernehmen, die eigentlich nicht zu dir gehören oder eigentlich nicht zu deinen Aufgaben gehören. Und Logistik ist halt ein extremes Thema. Drum war das ganze Team irgendwie die informelle Logistik, so in meinem Eindruck. Das wurde mir da sehr deutlich und habe dich tatsächlich schon in sehr, sehr vielen Unternehmen leider beobachtet.
Das wollte ich gerade sagen, ist ja jetzt nicht, dass ich, also da könnte ich jetzt viele Beispiele sagen, andersherum, wo ich das genauso schon gesehen habe, ne? Ich finde auch immer, Logistik kann ja auch eine wertvolle Funktion sein, wenn sie dann vernünftig gemacht ist. Aber meistens wird sie halt so abgeschoben und gibt es gar nicht so richtig als Funktion. Und dann laufen die Leute halt durch die Gegend, sammeln sich ihr Zeugs zusammen, weil sonst können sie ja gar nicht arbeiten. Also ist irgendwie auch ein bisschen unfair. Wäre übrigens auch ein stiller Produktivitätshebel, glaube ich, an der Produktionslogistik zu arbeiten.
Ja, könnten wir auch mal aufgreifen.
Ja, können wir gerne machen.
Was hast du erlebt?
Ja, ich habe etwas wirklich Beeindruckendes erlebt. Bevor ich das konkret erzähle, will ich das erstmal so ein bisschen gedanklich einsortieren. Also wenn man auf die Branchen in Deutschland schaut, die noch expansiv tätig sind, dann gibt es immer noch welche, klar, aber einem kommt natürlich direkt auch dieses Thema Defense oder Rüstungsgüter in den Kopf, ne? Das ist einfach aus der Geopolitik getrieben. Da gibt es gerade ganz, ganz viel Bewegung und da entstehen auch im großen Stil Fabriken. Wir haben da unsere Meinung stark geändert. Also wir haben in der Vergangenheit das eigentlich für uns ausgeschlossen. Wir hatten auch immer den einen oder anderen Mitarbeiter, der gesagt hat, er würde das auf keinen Fall machen. Unter dem Eindruck jetzt des aktuell laufenden Krieges haben wir unsere Auffassung da aber verändert und wir haben auch Kontakt inzwischen in ja, Herstellung von Dual-Use-Gütern auch von Defense-Unternehmen. Ich war letzte Woche bei einem, die große Fahrzeuge herstellen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Vor mir saßen drei Personen. Der Hauptansprechpartner für Produktion global, also so ein globaler Produktionsdirektor, ein globaler Logistikdirektor und der Head of Ramp-Up. Weil die müssen so ein bisschen, er sagte immer, aus dem Dornröschenschlaf aufwachen. Ne? Früher haben die mal 1, 2, 3 Fahrzeuge gebaut, wenn da mal irgendwo ein Bedarf ist. Und heute soll da in großer Serie, sollen da hinten die Fahrzeuge rauspurzeln. Und das waren wahnsinnig krasse Typen. Die hatten alle einen Doktor gemacht in Produktionslogistik. Dann waren die 8 Jahre bei Porsche Consulting. Dann waren die 5 Jahre bei irgendeinem Automotive-Zulieferer. Also die waren echt industriegestellt und kannten da alles, jeden Trick und Kniff. Und dann sagt er so zu mir, ja, wir machen hier gerade Folgendes, 30 Jahre Industrieentwicklung, die machen wir hier auch, allerdings komprimieren wir das einfach auf 3 Jahre zusammen. Und genau so ist es auch. Also man kommt dann in so ein Werk, da sieht es düster aus und alles ist durcheinander und irgendwelche Leute stehen da rum und schrauben an Fahrzeugen rum und da soll halt so eine Serienfertigung werden, wie man es kennt, ne? So mit getakteten Linien, mit Bereitstellung der Waren von außen, mit kommissionierten Aufträgen und so. Also es soll so eine High-Performance-Produktion werden. Und das ganze Ding ist jetzt irgendwie 30 Jahre im Dornröschenschlaf gewesen und jetzt wird es wach geküsst und in den 3 Jahren wird das Ding komplett umgedreht und transformiert. Also so Wahnsinn, was die da tun. Wahnsinn. Wahnsinnig hochdekorierte Leute. Ja. Krasse Geschichte, echt Wahnsinn.
Ja. Hört sich also an, früher Inselfertigung oder wir machen mal 1, 2 Fahrzeuge und jetzt wollen wir zum Fließen kommen.
Ja.
Ist ja, ich sag mal, unabhängig von der Produktionsaufteilung und von den Arbeitsplänen, von den Fertigungsverfahren und so weiter, die du brauchst, ja auch ein massiver organisatorischer Change, den du da schaffen musst.
Alles, das Gebäude fängt es an, die ganze Organisation. Die PPS, also dass jetzt SAP eingeführt wird als führendes System, die ganze Kommissionierung, da gibt es jetzt externe Lager, das ist ein, die schmeißen alles um und natürlich die Leute müssen auch noch mitmachen, während du parallel irgendwie die Belegschaft verdreifachst. Wahnsinn, was da passiert. Wahnsinn.
Ja, da ist es wahrscheinlich echt schwierig, nicht zu scheitern, um das mal vorsichtig auszudrücken, weil du so viele Fallstricke hast.
Ne? Aber die Geschwindigkeit ist extrem hoch, ne? Ja. Also, das ist, glaube ich, eher die Herausforderung. Aber es ist wahnsinnig. Spannend, wahnsinnig spannend.
Verrückt. Muss ja auch jeder aus der Belegschaft, der bisher da war, erstmal mitziehen.
Das ja, richtig, genau. Ja, ja, also das wäre, ich kann ja mal zwischendurch berichten, was wir für Erfahrungen machen. Also es ist sehr interessant.
Ja, halt uns auf dem Laufenden.
Lukas, dann lass uns jetzt mal in das Thema Effizienz, Produktivität einsteigen. Du hast gesagt, wir haben hier noch nie gesprochen über einen sozusagen einen stillen Stellhebel, den es gibt, der aber nicht so vielfach diskutiert wird, vielleicht vielen auch gar nicht so klar ist. Es soll gehen um Qualität, Qualitätskosten und die Frage, wie misst man sie, wie verbessert man sie auch? Vielleicht fangen wir mal ganz basic an. Was meinst du eigentlich, wenn du über Qualitätskosten sprichst?
Ja, Tobias, mir ist aufgefallen, dass wir noch gar nicht so viele Folgen zu Qualitätsthemen hatten. Und ich weiß, dass der ein oder andere Qualitäter auch bei uns zuhört. Und es war so ein bisschen ein Hinweis, den ich ein paar Mal schon gekriegt habe, dass wir doch mal die Themen beleuchten sollen. Und tatsächlich, Qualitätskosten als Überbegriff, das ist schon so ein stiller, verdeckter Hebel für mehr Produktivität. Also wenn du fragst, was meine ich mit Qualitätskosten? Im Endeffekt umfasst das alles, was du an Aufwand und Kosten reinstecken musst, um deine Produktqualität sicherzustellen. Also das zählt dann dazu, zum Beispiel, was für Aufwände hast du, um Fehler zu vermeiden? Also spricht ja auch von den Prevention Costs, zum Beispiel, indem du Mitarbeiter schulst, Standardisierung einführst, technische Fehlerverhütung, vielleicht machst du doch Poka-Yoke-Systeme, kennt ja jeder, dass eben Fehler gar nicht entstehen können. Lieferantenentwicklung zählt aber auch dazu und so weiter, weil gilt ja grundsätzlich, je höher die Prävention, desto weniger entstehen Folgefehler. Und da komme ich gleich noch zu. Das ist natürlich auch ein Teil der Qualitätskosten. Also das heißt, der erste Teil, Fehlerverhütungskosten, zählt zu den Qualitätskosten. Mhm. Dann geht es natürlich um die Prüfkosten. Also alles, was du für angefangen am Wareneingang, in der Werker Selbstprüfung, Freigaben von Messraum, SPC, aber auch so Audit- und Dokumentationsaufwand, also alle Prüfprozesskosten und Aufwände, die damit zusammenhängen, reinzunehmen. Das ist der zweite Teil. Mhm. Und dann sind wir bei dem Thema, was dann nicht mehr vorbeugend ist, sondern im Nachgang Qualitätskosten verursacht, also nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Ja. Und da gibt es die sogenannten internen und externen Fehlerkosten. Interne Fehlerkosten heißt ja alles, was mit Ausschuss, Nacharbeit zu tun hat, aber auch interne quasi Folgekosten auf Basis der Fehler, so zum Beispiel dann Verschiebungen, Verzögerungen im Nachgang, Zusatzschichten und so weiter. Und ja, externe Fehlerkosten kennt, glaube ich, auch jeder. Ich kriege eine Reklamation, muss Gewährleistung Fälle bearbeiten, muss im schlimmsten Fall Produkte rückrufen, haben Serviceeinsatz, Ersatzlieferung und so weiter. Also habe da eine ganze Reihe an Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und wenn man jetzt sagt, Qualitätskosten als Überbegriff, dann zählen da eben die sogenannten Verhütungskosten, die Fehlerverhütungskosten dazu, die Prüfkosten und die internen, externen Fehlerkosten.
Finde ich schon mal interessant, Lukas, als jemand, der sich jetzt nicht tagtäglich mit Qualitätsmanagement auseinandersetzt, diese Gliederung in diese drei Teile, die du eben gemacht hast, die ist ja eigentlich naheliegend, wenn man drüber nachdenkt, aber trotzdem finde ich, ist sie schon mal insofern erhellend, als ich unterstellen würde, dass es wahrscheinlich schon nicht jedes Unternehmen überhaupt so macht, ne? Überhaupt mal sozusagen das Strukturieren in diese drei Teile.
Ja, du kannst es fairerweise auch gar nicht so einfach messen, da kommen wir wahrscheinlich gleich zu, aber ich glaube, im ersten Schritt musst du dir halt bewusst sein, auch wenn ich Fehler vermeide, erzeugt das natürlich Kosten. Und in Summe muss ich quasi den Gesamtprozess betrachten, aber wir kommen jetzt sicher gleich drauf. Weil,
und hoffentlich sind die ja kleiner als die, wenn ich sie dann erst rausprüfen muss oder nachher hinterher renne. Ne?
Hinter den da habe ich eine These zu, da würde ich sagen, da diskutieren wir ganz am Ende drüber.
Aha, ja. Okay, da bin ich gespannt. Ja gut, aber dann lass uns über die Frage doch mal sprechen, was es denn so schwer macht, sie zu ermitteln. Das hattest du ja gerade schon angesprochen. Also was ist da das, was es so schwierig macht?
Also im Endeffekt ist es so, dass, hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, den wenigsten Unternehmen könnte es irgendwie greifen. Mhm. Also klar, wenn man ins Controlling geht und sagt, wie sieht es mit den Qualitätskosten aus, dann sagt ein Controller wahrscheinlich relativ schnell, ja, wir haben hier eine Kennzahl, die heißt Fehlerkosten, das heißt, alles, was für Ausschuss und Nacharbeit gebucht wird, haben wir irgendwie messbar. Also so aus der harten Controlling-Sicht sind es meistens nur die internen, vielleicht noch externe Fehlerkosten, die da irgendwie auf dem Zettel sind. Was ja viel spannender ist, ist alles, was ich nicht so hart über Aufträge messen kann oder nicht in der Kostenrechnung deutlich ausgewiesen wird. Sowas wie, hatten wir schon häufiger, versteckte Nacharbeit zum Beispiel, Ausschuss, der gar nicht richtig verbucht ist, die ganzen Prüfkosten, die Zeiten, die Mitarbeiter für Prüfprozesse verwenden und so weiter. Also das ist eigentlich die große Schwierigkeit, dass du die Summe der Qualitätskosten gar nicht über eine Kennzahl aus dem Controlling irgendwie beschreiben kannst. Und drum läufst du natürlich Gefahr, dass es da Verzerrungen gibt, dass zum Beispiel im Zweifel extrem viel Aufwand für eine Fehlervermeidung investierst und am Ende das aber eigentlich also massiv mehr Kosten verursacht, als der Fehler in der Folge und so weiter verursacht hätte. Also ich will jetzt nicht dafür sagen, dass man Prüfen weglassen soll, kommen wir gleich noch drauf, warum das wichtig ist, aber es soll nur heißen, das Bild, was du aus der reinen Kostensicht hast, das ist halt nicht vollständig und das macht es eben auch gefährlich.
Aber gut, kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, das Controlling kann dir sagen, wie viel du bezahlt hast für eine Rückrufaktion oder für Nacharbeit, vielleicht noch bei einem externen oder so. Klar, das kann ich auf einem Konto nachsehen, während so Präventivkosten sind schwieriger zu kalkulieren. Aber das führt mich eigentlich gleich zu der nächsten Frage, ja, wie mache ich es denn dann? Also der eine Teil von dreien, der ist mir klar, das kann ich mir ja beim Controlling holen, aber die anderen beiden, also wie mache ich es dort?
Genau, wir können das einmal exemplarisch so ein bisschen durchdenken. Mhm. Im Endeffekt musst du quasi sagen, okay, damit ich die gesamten Qualitätskosten aufschlüsseln kann, muss ich sowohl die Kosten für die Fehlervermeidung, also Prüfkosten und Verhütungskosten, irgendwie mal quantifizieren und ich muss mir die Nicht-Qualitätskosten anschauen. Wir können ja mal mit den Nicht-Qualitätskosten anfangen, also das sind die Fehlerkosten, alles, was quasi schiefgelaufen ist. Natürlich relativ einfach, für eine Reklamationsbearbeitung rauszufinden, okay, wie lange haben die Kollegen gebraucht, was kostet die Nachproduktion, angenommen, ich muss was nachproduzieren, habe dann zusätzlichen Materialverbrauch, vielleicht verlangt mein Kunde auch noch einen Preisnachlass für die Reklamation, muss was nochmal verschicken. Also da kann ich relativ schnell überall einen Haken dran machen und das Ganze quantifizieren. Notfalls die interne Zeitaufwände mit den Stunden setzen und dem Zeitbedarf mal abschätzen. Dann weiß ich, was mich interne und externe Fehlerkosten kosten. Und wenn ich jetzt hingehen wollte und würde das auf die Gesamtqualitätskosten anzuschauen, dann muss ich mir wahrscheinlich einzelne Produkte oder Wertströme rausschauen, um dann mal zusätzlich abzuschätzen, was haben wir denn für Fehlerverhütungskosten. Zum Beispiel, wenn wir mal eine Zerspannungsanlage nehmen, wenn ich in Komponenten investiert habe wie eine Werkzeugbruchkontrolle, dann verhütet die im Endeffekt ja Fehler in der Folge. Also ist das quasi ein Teil, was ich irgendwie in die Fehlerkosten oder in die Qualitätskostenbetrachtung mit aufnehmen muss. Genauso, wenn ich meine Leute schule. Genauso, wenn es eine Wareneingangskontrolle gibt. Produktionsfreigaben ganz entscheidend. Zeitaufwände, Maschinenaufwände, oft teures Messequipment. Also soll heißen, kann eigentlich für so einen Gesamtprozess, für ein Produkt oder für einen Wertstrom mal hingehen und mal grob abschätzen, wie viel Kosten entstehen denn für die ganze Fehlerverhütung und für das Prüfen? Mhm. Und dann habe ich da einfach mal ein Gefühl und habe dann entsprechend eine Entscheidungsbasis.
Wird das deiner Erfahrung nach gemacht, so systematisch, oder läuft das einfach so verdeckt mit?
Ich glaube, das läuft verdeckt mit, aber ich meine, das macht schon Sinn, dass man sich da zumindest ein paar Mal exemplarisch bewusst wird, wie viel Aufwand da eigentlich dahinter steckt.
Mhm. Klar, ich meine.
Und ganz oft hast du ja das Thema, also was mir sehr, sehr oft begegnet ist, wenn wir gerade Verluste erfassen, Transparenz schaffen am Shopfloor, gerade die Wartezeiten für Produktionsfreigaben, für Zusatzkontrollen, da kannst du natürlich, und da ist Qualitätsvorbeugung vom Ansatz her ähnlich wie die Vorbeugung von technischen Stillständen. Du musst dir halt auch klar sein, dass alles, was vorbeugend ist, aber irgendwann zu viel vorbeugend sein kann oder unnötig sein kann. Beispiel, ich kann ja auch zu oft warten, ich kann zu oft einen Filter wechseln, ich kann zu oft eine Wartung entsprechend durchführen. Und genauso kann ich natürlich auch zu viel prüfen.
Ja, jetzt verstehe ich auch das, was du eingangs meintest, dass das ein stiller Hebel ist für mehr Effizienz. Wenn du es jetzt schaffst, das transparent zu machen und dann bei genauerer Überlegung feststellst, eigentlich wartet der hier viel zu lange. Dann kann er halt in Zukunft weniger lang warten, mehr produktiv arbeiten, dann hast du halt die Produktivität erhöht. Ich glaube, in die Richtung denkst du, ne?
Ja, genau. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du dann wieder nur die harte Kostenbrille hast, dann würdest du ja nicht sehen, dass du jetzt deine Qualitätskosten verbessert hast, weil das die harten Fehlerkosten vielleicht gar nicht beeinflusst, im schlimmsten Fall sogar ein Stück weit steigert. Aber wenn du natürlich davor deine Prüfprozesse optimieren konntest, dann sorgst du natürlich für eine in Summe höhere Produktivität, weil du ja die Nebenzeiten reduziert hast. Und die werden sich ja positiv auf deine Personal- und Maschinenproduktivität im Zweifel auswirken.
Ja, übrigens, nur mal kurze Anekdote zwischendurch. Ich hatte gestern mein Auto in der Werkstatt zur Inspektion. Ja? Man muss dazu sagen, das Auto ist erst 2 Jahre alt und hat ganze, ich glaube, weiß ich jetzt nicht, 35.000 Kilometer gefahren. Das ist ein ziemlich neues Auto. Dann komme ich da abends hin, das Auto abholen, dann sagt die, ja, wir haben ja im Rahmen der Inspektion jetzt die Bremsflüssigkeit gewechselt, diese Spritzeflüssigkeit, wir haben an den Keilriemen gewechselt, die Zündkerzen gewechselt und das halbe Auto hatten die ausgewechselt. Wo ich so dachte, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, Lukas, zum Thema, wir haben viel zu viel vorbeugend gemacht. Klammer auf, in dem Fall, klar, wurde dann die Rechnung auch höher fürs Autohaus, also für die hat es sich natürlich gelohnt. Klammer zu, ob es sich für mich gelohnt hat oder weiß ich gerade noch nicht so ganz. Ich hatte gestern Abend nur kurz das Gefühl, irgendwie haben wir ein bisschen viel Preventive Maintenance an diesem Auto gemacht, was noch nie ein Ton gesagt hat zu mir. Also es hatte definitiv nicht.
Ja, aber es gibt dir ja so viel Sicherheit auf der Straße, dass dein Auto nicht
ausfällt. Das ist total super.
Aber genau, perfektes Beispiel.
Ich habe jetzt verstanden, was du meinst. Ich hätte das, hätten wir das gestern aufgenommen, ich hätte eine tolle Antwort gehabt, ja. Na gut, okay, verstanden. Dann lass uns mal weiter reingehen. Wie komme ich denn jetzt zu einem optimierten Qualitätskostenniveau?
Man kann sich das vielleicht so ein bisschen an einem Diagramm vorstellen, wo wir auf der X-Achse die Vorbeuge, also die Fehlerverhütungskosten haben, also Prüfkosten und Präventionskosten. Und auf der Y-Achse haben wir die Gesamtkosten. Und dann ist ja so, wenn ich wenig für Prävention ausgebe, also wenig prüfe, wenig Fehler verhüte durch Poka, Joke und so weiter, habe ich natürlich relativ hohe Kosten. Das sinkt dann ab, je mehr ich in die Prävention stecke, also wird es so parabelförmig. Mhm. Aber was einem einfach bewusst sein muss, irgendwann geht die Parabel wieder nach oben, weil ich ja dann zu viel Aufwand in die Prävention reinstecke. Mhm. Und jetzt wäre meine These, das hatte ich ja eingangs angekündigt, in den meisten Fällen erzeugt mehr Prävention niedrigere Gesamtkosten. Es gibt aber durchaus Fälle, und da, glaube ich, kommt so ein bisschen auf die Prozessbetrachtung, aufs Bauchgefühl und so weiter an, vielleicht auch an die Sicherheit und so weiter, ein paar andere Aspekte, aber da habe ich einen eigentlich zu hohen Präventionsanteil und könnte für niedrigere Gesamtkosten sorgen, wenn ich meine Prüfprozesse, meine internen Prüfvorgaben und so weiter entsprechend reduziere. Also ich würde sagen, generell gesprochen, glaube ich, die meisten erzeugen doch mehr Prävention, niedrigere Gesamtkosten, aber es gibt durchaus Fälle und manchmal ist es einfach dann historisch gewachsen, wo man sagen könnte, okay, wir prüfen eigentlich viel zu viel, wir könnten da wirklich auch auf unsere Prozessstabilität vertrauen, wir brauchen nicht dieses Maß an Kontrolle, an Gürtel- und Hosenträger, um das vielleicht metaphorisch zu beschreiben, weil es uns eigentlich in Summe dann einen Kostenvorteil bringen kann, weil wir die Nebenzeiten effektiver nutzen können, die Maschinenzeiten und so weiter. Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, aber das ist so mein Gefühl, was ich in der Praxis eigentlich immer beobachte.
Ich finde, hier wird es jetzt extrem interessant, weil einmal kann ich das verstehen, was du sagst mit deiner Parabel, und ich glaube, dass das korrekt ist aus der Theorie heraus. Jetzt mein Eindruck aus der Praxis, ich habe noch nie irgendwo einen QM-Leiter oder eine QM-Leiterin gehört, die gesagt hat, lass uns mal weniger prüfen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich, also insofern ist das wahrscheinlich eine kleine Revolution, die du jetzt hier sagst. Und für mich wäre dann gleich die Frage, wie entscheide ich das oder woran mache ich das fest? Oder kennst du vielleicht Firmen, die aktiv gesagt haben, ich mache jetzt hier weniger und dadurch haben sie ihre Kostenstruktur verbessert? Also wie mache ich das jetzt praktisch, wenn ich den Gedanken habe oder jetzt hier von dir geschenkt bekommen habe? Was mache ich denn jetzt damit?
Ich finde ja interessant, dass wir eingangs gesagt haben, Qualitätskosten bestehen im vorbeugenden Teil aus zwei Bereichen. Einmal die Fehlerverhütungskosten und einmal die Prüfkosten. Und was eigentlich so meine Erfahrung ist, ich kann ja eine hohe Qualität nicht erprüfen. Also erprüfen ist ja eigentlich was ich mache, also ich habe einen fehleranfälligen Prozess, dann mache ich viel Prüfung und dann versuche ich so, die Qualität sicherzustellen. Und der eigentliche Ansatz, und so nähert man sich wahrscheinlich diesem Kostenminimum, muss ja sein, ich versuche, einen stabilen Prozess aufzubauen, also mir viel Gedanken über grundsätzliche Fehlervermeidung zu machen, weil dann spare ich mir die Prüfaufwände. Und das Beispiel, was ich gemacht habe, von dem her war, glaube ich, deine Nachfrage berechtigt, das bezieht sich halt darauf, dass in vielen Fällen der Prüfanteil zu hoch ist, obwohl ich eigentlich schon eine ausreichende Prozessstabilität geschafft habe. Also ich traue meinen eigenen Prozessen nicht, deswegen prüfe ich so viel, anstatt dass ich mir nochmal Gedanken mache, okay, sind die Prozesse eigentlich so gut schon oder gibt es vielleicht noch ein paar spannende Kniffe, wie wir uns die Prüfkosten ein Stück weit, uns bei den Prüfkosten weniger vornehmen können.
Ja, das macht es für mich nochmal klarer, weil man vertauscht dann Ursache und Wirkung, ne? Also du prüfst quasi die Wirkung, aber die Ursache liegt ganz woanders. Und ich glaube, dein Appell ist zu sagen, dann lass uns halt an die Ursache rangehen, dann brauche ich nicht mehr
so viel. Ja, und nicht an der Fehlerverhütung sparen, sondern an den Prüfkosten. Ja, genau, das ist eigentlich der große Hebel dann, um die Qualitätskosten in Summe zu senken.
Okay.
Wenn ich auf der rechten Seite oder auf der ansteigenden Seite der Parabel bin, ist auch wichtig zu sagen. Okay,
dann habe ich ja gleich schon ein Indiz. Wir wollten ja am Ende nochmal gucken, welcher dieser drei Teile sozusagen der wichtigste ist. Vielleicht aber nochmal vorher, bevor wir dahin kommen, du hattest mir eben im Vorgespräch noch das Wort Zehnerregel zugeworfen. Was ist das denn?
Ja, da ist ja auch nochmal wichtig, und das finde ich passt wunderbar wieder zu der Lean-Brille, die wir ja sonst immer aufhaben. Also wir hatten es ja auch gerade, Fehlerverhütungskosten ist wichtig oder wichtiger, da einen Fokus drauf zu packen, wie jetzt auf die Prüfaufwände und so weiter. Und das Lean-Prinzip sagt ja, oder eine Säule im Toyota-Produktionssystem heißt ja Chidoka. Chidoka steht für soll auf Anhieb gelingen. Die zentrale Kennzahl ist der First Pass Yield, also wie viele Produkte sind im Erstversuch oder erfüllen im Erstversuch alle Kundenanforderungen. Und was da so entscheidend ist, warum das so wichtig ist, ist, weil halt je später ich einen Fehler feststelle, eine Abweichung, desto teurer wird es. Und genau das sagt die Zehnerregel. Also soll heißen, wenn ich an jedem Prozessschritt einen Fokus auf den First Pass Yield setze, also sage, jeder Prozessschritt muss eine hohe Qualität auf Anhieb feststellen, damit ich gar nicht Fehler weitergebe, dann verhindert es extrem hohe Folgekosten, die auf Basis von Fehlern entstehen.
Ja.
Die 10er-Regel sagt nämlich, wenn ich im Prozess einen Fehler entdecke oder eine Abweichung, dann kostet mich das 10 Euro, das zu fixen. Wenn ich es am Ende von meinem von meiner Prozesskette, sei es von meinem Wertstrom feststelle, dann kostet es mich 100 Euro, den Fehler zu fixen. Und wenn ich es erst beim Kunde feststelle, dann kostet es mich 1000 Euro. Also es wird immer mit 10 multipliziert, was die Behebung und die Qualitätskosten dann, also die Fehlerkosten dann angeht. Darum finde ich das auch immer wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Je mehr Prozessstabilität ich in die einzelnen Schritte reinbringe und die gedanklich immer mit einer Kennzahl wie einem First-Pass-Yield versehe, auch wenn ich den natürlich nicht immer messen kann, aber der Anspruch muss ja da sein, dass jede Tätigkeit, die ich ausführe, wertschöpfend, dass die auf Anhieb gelingt, dann spare ich mir natürlich ein unglaubliches Potenzial an Folgekosten.
Ja, habe ich übrigens ein wahnsinnig gutes Beispiel für. Ich fand auch gerade das interessant mit 10, 100 und 1000. Wir haben einen Kunden, der stellt so kleine Metallteile her. Er hatte seinerseits dann wiederum einen neuen Kunden gewonnen in Japan, wo sie noch nie hingeliefert hatten. Hatten dann einen Seefrachtcontainer voller Ladung gebracht. Alles in Ordnung, ne? Hier alles geprüft und so weiter, stabile Prozesse. Schicken die diesen Seefrachtcontainer nach Japan. Dort wird die Ware bei dem neuen Kunden angeliefert und dort, der am Wareneingang die Ware in Empfang nimmt, guckt auf den ersten Karton und da klebt das Etikett schief. Und dann hat er gesagt, also wenn das Etikett schon so schlecht ist, dann mache ich den Karton erst gar nicht auf. Das kann ja nur Mist sein, und hat alles wieder zurückgeschickt. Und
ja, krass.
Ist aber eine echte Geschichte. Und da siehst du ja, überleg mal, was das gekostet hat, ne?
Ja.
Weil
im Prozess neues Label drucken, gerade hinkleben oder erst ja,
vielleicht auch eine Schablone drüber, ne? Kann man drüber streiten. Vielleicht hätte man ja die Karton auch öffnen können und hätte festgestellt, die Ware war doch ziemlich gut. Finde es aber als Sinnbild so gut, weil das super passt zu den 10, 100.000. Also hier sind wir eher wahrscheinlich im Bereich 10 bis 100.000, was das gekostet hat.
Ja.
Aber leider sehr spät gemerkt, nämlich erst beim Wareneingang des Kunden.
Genau. Ja, mit Blick auf die Setup jetzt, ich hätte ja schon Lust, dass wir in die Fehlerkosten mal tiefer einsteigen, weil da gibt es noch so viele Beispiele und Dinge, die man machen kann. Vielleicht packen wir das in eine separate Folge. Mhm. Aber ich glaube, so als Einstieg mal im Bereich Qualität, dass wir auch dem Themenfeld genug Aufmerksamkeit widmen,
ja,
haben wir da mal jetzt einen ganz guten Überblick geschaffen.
Sehr spannend. Ja, vielen Dank für deine Informationen, für deine Erfahrung. Bis bald, ne? Tschüss.
Danke dir. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.